Die Ute und ich, wir lebten mal für eine geraume Zeit hier am Bodenseehof und haben hier mitgearbeitet am Bodenseehof und sind seit knapp 2014, seit Juni 2014 zur Hälfte mit Hilfe für Brüder, also wir arbeiten hundertprozentig für Hilfe für Brüder in Stuttgart und da leben wir zur Hälfte davon, von unserem Leben, leben wir in Belgrad, in der Hauptstadt von Serbien und da arbeiten wir unterstützende Arbeit für Roma und für Roma-Pastoren, für Gemeinden, die sich unter Roma, also für uns, manche wissen nichts mit Roma anzufangen, ne? Für uns landläufig Zigeuner, das darf man noch sagen, weil die Zigeuner selber sagen, dass sie Zigeuner heißen, ne? Von daher macht es nichts, das muss man nicht rausschneiden jetzt aus der CD. Und also landläufig, dass man es versteht. Und da helfen wir diesen Menschen einfach, ihre Gemeinden zu bauen, da mangelt es oft, wie so oft, und bei uns am allerwenigsten, nämlich an Geld. Und die können ihre Arbeit super selbst machen. Das sind tolle Leute, unter den Roma auch, ganz, ganz klasse Pastoren, die auch nie in den Westen möchten, weil sie sagen, wenn wir in den Westen gehen, dann werden wir nur verdorben und kommen nie mehr wieder zurück. Und das ist auch so, die allermeisten, die in den Westen gehen und studieren im Westen, die wollen auch nie mehr wieder zurück. Wer will schon zurück in eine Welt, in der es kaum irgendwelche Chancen gibt, vorwärts zu kommen? Und da leben wir, meine Frau und ich, da helfen wir diesen Leuten. Es ist mehr so ermutigende Arbeit, unterstützende Arbeit. Und dann arbeiten wir unter serbischen Serben. Und da helfen wir dabei, eine Arbeit mit aufzubauen, die eben mit ehemaligen Drogensüchtigen angefangen hat, diese Arbeit. Und die jetzt eine Arbeit aufbauen möchten in Belgrad unter obdachlosen Drogensüchtigen, die dort leben. Das heißt, leben, das ist einfach nur ein Vegetieren. Und irgendwann mal auf der Straße einfach sterben. Man könnte es auch sagen, also hart ausgedrückt, einfach verrecken wie ein Hund. Da gibt es jede Menge Hunde in diesen Ländern und da spielt es dann auch keine Rolle mehr, ob noch sonst was daneben liegt. Und so solche Kulturen gibt es in dieser Welt. Es ist einfach so, weil dieses der Balkan ist ja auseinandergebrochen, beziehungsweise Jugoslawien ist ja auseinandergebrochen, diese 7 Teilrepubliken durch diesen fürchterlichen Bürgerkrieg. Und das hat immer irgendwelche Konsequenzen im Leben und es bleibt immer irgendwas hängen. Genauso wie an uns Deutschen immer irgendwas hängen bleibt. Und wir merken das heute auch in unserer Gesetzgebung, in der Art und Weise, wie wir mit Dingen umgehen können, die öffentliche Hand. Manche Sachen kann man gar nicht so regeln, wie man es eigentlich regeln müsste, weil es dann immer wieder heißt, die Deutschen, die Nazis, das liegt auf denen drauf. Ihr habt eine Schuld, die tragt ihr euer ganzes Leben lang und jede Generation und jede Generation. Und so kann man ein bisschen Serbien vergleichen. Die haben auch eine riesige Kriegsschuld auf sich geladen. Und nicht nur Serbien, sondern auch die Teilrepubliken drumherum. Aber wer verliert, der hat halt meistens, der hat immer nur Stempel aufgedrückt. Und im Westen, und es ist interessant einfach so bezüglich des neuen Schlagwortes 2017, Fake News, ne? Dann ist es oft ganz interessant, mal in so einem Land zu leben und dann deutsche Nachrichten zu schauen und sich zu fragen, wo lebe ich eigentlich? Ist es spannend, das zu sehen, wie manche Berichterstattung tatsächlich hier verzerrt, total verzerrt ist und man fragt sich, wo waren die eigentlich gewesen, diejenigen, die jetzt diesen Bericht abliefern. Wo war dieser Politiker gewesen, der in dem Land war und davon erzählt, wie alles so toll dort jetzt ist? Man fragt sich irgendwie im falschen Film. Und es ist interessant, einfach mal das auch kennenzulernen, auch die Not der Menschen kennenzulernen, nicht einfach nur darüber zu richten, über die Menschen, die tatsächlich hierher kommen wollen und manche einfach nur das sehen, das Sozialsystem hier in Deutschland und sich manche jetzt schon wieder fertig machen, um im September oder Oktober loszuziehen, für die nächsten 3 Monate hier aufzuschlagen und dann wieder zu gehen, um am allerbesten so früh wie möglich wieder zu gehen, damit ich noch das Geld wieder bekomme, das mir Deutschland bezahlt, wenn ich früher gehe. Und es sind so die Systeme in dieser Welt und da möchte man damit helfen, einfach diesen Menschen, dass sie sagen, es gibt ein veränderndes System in unserem Herzen. Und es lässt uns auch in so einem Land bleiben, das lässt uns auch in der Hoffnung einfach leben und tatsächlich auch Veränderungen vornehmen in so ein Land. Und es war ja immer das Kennzeichnende letztendlich für lebendiges Christsein, für das, was man im Schwaben kennt, so einen Pietismus. Ich wusste gar nicht so ganz genau, was das eigentlich wirklich bedeutet, so Pietismus. Ne? Ich habe als wir zum Glauben kamen, ich habe es gestern Abend erzählt, wir kamen in der evangelischen Landeskirche im Frankenwald zum Glauben. Ich wusste gar nicht, dass es irgendwas anderes gibt als diese Kirche. Ich habe keine Ahnung gehabt von CVM, Baptisten kannte ich auch nicht, gar nichts. Ne? Ich kannte nur praktisch Jesus, das war alles. Und dann habe ich festgestellt, dass es auch noch vieles, vieles andere gibt. Und um das geht es gar nicht, sondern es geht tatsächlich um Menschen, die von Christus bewegt sind, die sich ergreifen lassen vom Geist Gottes, verändern lassen vom Geist Gottes und einfach gebrauchen lassen vom Geist Gottes in dieser Welt, um das Wesen von Christus in diese Welt zu tragen. Lebendiges Christsein. Manche Menschen haben mich schon oft gefragt, du redest so oft vom lebendigen Gott. Das verstehe ich nicht so ganz. Ne? Und so eben der Gott, dem ich dienen darf, der ist lebendig. Das ist keine Religion, das ist ein Satz von Regeln. Das machen wir Menschen so gerne. Ein Satz von Regeln. Sondern es ist dieser Gott, der auferstanden ist, der lebt und der regiert und der wiederkommen wird in Macht und in Herrlichkeit. Und niemand anders hat die Macht. Und es ist tatsächlich so, niemand anders hat die Macht im Universum als Jesus Christus allein. Und nur derjenige, der hat ein bisschen Macht, der Macht von ihm bekommt, um sie für eine gewisse Zeit auszuüben. Und das ist, was wir oft nicht so wirklich verstehen, wie es aussieht in dieser Welt. Selbst der Teufel hat Macht bekommen von Gott, damit er für eine gewisse Zeit tun kann, was er tun muss. Und das ist, was wir oft nicht so richtig in unser Denken reinbekommen. Und unter dieser Welt leiden dann viele Menschen und würden gerne Dinge einfach verändern. Und wir merken, es geht gar nicht so einfach, Dinge einfach so zu verändern, weil wir das schon merken mit uns selbst. Es geht nicht so einfach, dieses kleine Ding da drin irgendwie einfach zu verändern. Das geht gar nicht. Das wäre so schön, aber es geht nicht. Aber es geschieht durch das, was wir gestern Abend begonnen haben. Diese Woche steht ja unter diesem Thema, die wahre Gnade Gottes. Die wahre Gnade Gottes. Und dieses Thema, das hat man ja herausgenommen aus 1. Petrus, Kapitel 5, und wir gehen ja diese Tage durch den Petrusbrief durch. Und das ist eben auch so eine Spannung, wenn ich das hier drüber spreche, über den Petrusbrief, dann ist ja klar. Und dann bist du in einer Kultur, in der alles so anders ist. Total anders, in der so vieles gar nicht klar ist. Viele Dinge einfach so verschwimmen, in der kaum jemand noch weiß, was ist eigentlich recht und was ist verkehrt. Das ist mittlerweile bei uns auch so. Weil es keine absoluten Wahrheiten mehr gibt in der sogenannten postmodernen Welt. Wir sind schon Neo-Postmodernismus. Wenn ich das lese in der Frankfurter Allgemeinen, dass eine Person in Deutschland lebt, die augenscheinlich, glaube ich, als Frau geboren wurde, aber irgendwie ein Mann sein will und jetzt eigentlich gar nichts mehr sein will, weil ich das Recht drauf habe, gar nichts zu sein. Das ist die Welt, in der wir leben. Und es ist ein bisschen die Welt sehr ähnlich auch. Deswegen ist das Wort Gottes so aktuell, diese Welt auch, in die der Petrus auch den Petrusbrief hineinschrieb. Und letztendlich nicht nur für diese damalige Welt, für die Christen, die in der römischen Welt lebten, sondern es ist für uns gegeben, weil es das Wort Gottes ist, es ist eingegeben durch den Heiligen Geist, es hat ewige Gültigkeit, ewige Wahrheiten sind es. Und wir leben ja in einer Welt, das ist ja auch sehr interessant, eine Welt, ich lese uns das nochmal aus 1. Petrus 5, 12, vor, durch Silvanus, der euch, wie ich überzeugt bin, ein treuer Bruder ist, habe ich euch in Kürze geschrieben, um euch zu ermahnen und zu bezeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Also er spricht von einer wahren Gnade Gottes und es gibt auch eine falsche wahre Gnade Gottes. Und das erleben wir mehr so in der Welt, in der wir mehr leben, die wir uns so zusammenbasteln, die Gnade Gottes. Und mir ist es so dran deutlich geworden, an einem Wort auch, das vielleicht auch mal so ein Wort des Jahres wird, und das heißt gesellschaftliche Wirklichkeit, dieses Wort. Das ist mir sehr oft aufgefallen jetzt in Nachrichten in Deutschland, die gesellschaftliche Wirklichkeit. Das hat auch was jetzt, natürlich ist es sehr aktuell geworden, auch mit der ganzen Frage mit Ehe für alle und so, Adoptionsrecht für alle. Die gesellschaftliche Wirklichkeit sagt uns. Und ich schiebe das gleich vorweg, meine Überzeugung ist nicht, dass ich jetzt da dagegen protestiere, weil es Menschen sind, die die Gesetze oft schaffen und erlassen müssen. Es ist tatsächlich nicht einfach, wenn du Politiker bist. Du musst ein ganzes Land regieren, in dem die alle verschiedensten Gedankengänge einfach so vor sich sind. Was die Bibel schreibt, ist für die Gemeinde Jesu geschrieben, ist für Menschen geschrieben, in dieser finsteren Welt das zu sein, was Jesus sagt zu seinen Jüngern: Ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Und wie es Thiele geschrieb über das Salz der Erde, das sagt er, Jesus hat nicht gesagt, ihr seid der Honig der Erde, sondern ihr seid das Salz der Erde. Und Salz tut auch weh, wenn es reingestreut wird in die Wunden dieser Welt. Wie das Wort Gottes manchmal weh tut, wenn es reingestreut wird in die Wunden unseres Lebens. Und Menschen sagen, ich kann das nicht hören, ich will das nicht hören, hör mal auf damit. Und ihr seid das Salz der Welt, ihr seid das Licht der Erde. Ihr seid das Licht in dieser Welt durch mich, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Und dazu seid ihr berufen. An dem Platz, an dem ihr seid, es reinzustreuen. An dem Platz, an dem ihr seid, dieses Licht zu sein. Und ich habe kein Problem damit, wenn in der Politik von gesellschaftlicher Wirklichkeit gesprochen wird. Und wir merken aber, ihr Lieben, dass das mehr und mehr dann plötzlich unser Leben auch beeinflusst. Gesellschaftliche Wirklichkeit. Und plötzlich steht die gesellschaftliche Wirklichkeit, also das, was wirklich ist für diese Gesellschaft, das steht dann plötzlich über den ewigen Wahrheiten vom Wort Gottes. Plötzlich. Und es geht dann so schleichend. Das ist dann plötzlich da. Und es steht plötzlich über den ewigen Wahrheiten Gottes. Und eine der ewigen Wahrheiten Gottes ist, dass die Bibel sagt, der Lohn für die Sünde, der Lohn dafür, dass der Mensch ohne Gott lebt, der Lohn dafür, dass der Mensch dem lebendigen Gott nicht die Ehre gibt, ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus. Dieses große Geschenk, das alles verändernde Geschenk des ewigen Lebens in Jesus Christus. Das ist ein steiles Wort, die Jahreslosung von diesem Jahr, weiß nicht, ob es jeder weiß, ne, aber die allermeisten wahrscheinlich aus dem Buch Hesekiel, dass Gott spricht, ich werde euch ein neues Herz geben und ich werde meinen Geist in euch legen. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Geboten wandelt. Also ich werde machen, dass ihr euch sogar dran freut, das zu tun, was ich sage. Ich werde es machen, dass ihr nicht immer ständig rebelliert gegen das, was ich euch zu sagen habe. Weil ich werde euch das Verstehen schenken, den Glauben schenken, dass es gut ist. Gut ist, meinem Wort zu folgen. Und das ist für Menschen geschrieben, die von Gott gerufen sind, ihm nachzufolgen. Also diese gesellschaftliche Wirklichkeit, in der wir auch oft leben, die lässt es uns manchmal sogar aufkommen, auch das merkt man mehr und mehr auch in dem Volk, das sich Volk Gottes nennt, unter Jesusmenschen, ist es dann oft so, ja, naja gut, Schwamm drüber. Gott ist so ein Schwamm drüber Gott. So ein Gott, der Aug drückt zu Gott, der fünfe gerade sein lässt. Und es ist eben nicht so. Und das ist sehr wichtig, um dieses Wort Gnade zu verstehen. Ich meine, das können wir gar nicht verstehen, dieses Wort Gnade. Da kann ich entweder dran glauben dürfen oder nicht. Und wenn ich dran glauben darf, dann wird es das Leben verändern. Und wenn es für mich nur ein Konzept bleibt, das ich gut erklären kann, dann wird es nichts verändern. Nichts. Gar nichts. Es wird nichts, keine Veränderung in meinem Herzen hervorrufen. Es ist so, es ist halt eine Wahrheit, wie viele andere Wahrheiten in dieser Welt. Und deswegen finde ich das ein ganz, ganz spannender Gedanke. Und Menschen, die von dieser Gnade, von dieser wahren Gnade Gottes, wie es der Apostel Petrus schrieb, bewegt waren, das waren Menschen, die in dieser Welt, die so ist, wie sie ist, gerufen sind, einen Unterschied zu sein. Nicht einen Unterschied zu machen, sondern einen Unterschied zu sein durch das wahre Leben in Jesus Christus. Und er ist dieser Unterschied. Jesus ist dieser Unterschied. Und er macht aus Menschen, die immer genommen haben, Menschen, die geben. Er macht aus Menschen, die gehasst haben, Menschen, die lieben. Aus Menschen, die von der Enttäuschung getrieben waren, Menschen, die vom Frieden Gottes bewegt sind. Menschen, die von ihrer Bitterkeit bestimmt waren. Bitterkeit kann sehr viel machen, bewirken im Leben von Menschen. Sehr interessant. Menschen zu machen, die von der Freundlichkeit Gottes bestimmt sind in Jesus. Menschen, die in der wahren Gnade Gottes stehen. Und der Apostel Petrus, genauso wenig wie Jesus seine Jünger aufgerufen hat, die Gesellschaft zu verändern, die Könige abzusetzen. Genauso wenig ruft der Apostel Petrus auf, das Römische Reich zu verändern. Aber er will in seinem Brief, gewirkt durch den Geist Gottes, ermutigen. Dieses Wort in Deutsch gefällt uns eigentlich am besten, ne? Besser, ne? So ermahnen. Das gefällt uns Deutschen so besser, so du. Denn das macht man nicht, weg mit den Plastiktaschen und weg mit dem, ne? Und freie Fahrt für die Frösche und das, aber und alle Autos von der Straße. Das gefällt uns. Ja, da können wir was damit anfangen. Aber so dieses Wort, das eigentlich im Griechischen steht, so dieses Ermahnen, das ist auch so ein Ermutigen, so ein Zurechtbringen, so ein Zurechtweisen, also Zurechtweisen, ich weise dich auf was Rechtes hin. Das ist dann schon wie so, ist ja wieder Ermutigung. Ne? Ich habe das in der letzten Freizeit, in der ich war, hier auch gesagt, das ist ja bei uns Deutschen manchmal so, wir können 95% erzählen, was verkehrt war und irgendwann erinnern wir uns dann dran, Mensch, die Ami, die ermutigen doch immer und dann müssen wir jetzt auch noch was nachschieben, irgendwas Ermutigendes, ne? Schön, dass ihr heute da seid. Ansonsten ist alles eigentlich tote Hose, aber schön, dass ihr heute da seid. Das wollte ich noch sagen. Und dieses Wort hier, das ist geprägt davon. Ich ermahne euch, ich ermutige euch, ich weise euch darauf hin. Und das ist bezeugt, diese wahre Gnade Gottes, diese wahre Gnade Gottes, diese wahre Gnade. Und das ist mir so aufgefallen in diesen ganzen Gedanken, dieser ganze Brief, Petrusbrief, der geht darum, dass Menschen verändert werden in diese Gnade, sich das auch zulassen. Deswegen sind ja die Briefe auch geschrieben. Und die Briefe sind nicht geschrieben, um ein politisches Konzept aufzustellen dieser Welt. Die sind schon geschrieben auch, dass ein Politiker, der sagt, ich glaube an diesen Jesus Christus, sich von diesem Wort auch verändern lässt. Auch dafür sind sie geschrieben. Aber nicht um das, was wir manchmal vielleicht jetzt auch in der Wahlzeit jetzt wieder so denken, wir wählen nur die, die auch Jesus irgendwie gerade schreiben können. Aber um das geht es eigentlich gar nicht mehr wirklich. Der Kaiser von Rom, der konnte Jesus nicht gerade ausschreiben, der kannte den gar nicht. Er hat überhaupt keine Ahnung davon gehabt, der hat gelebt wie die Axt im Walde. Und die Gesellschaft, in der die Menschen damals lebten, aus der sie herausgerettet wurden, die lebte genauso. Genauso wie ich auch einst mal gelebt habe. Wie es der Apostel Paulus schreibt in Philipper 2, in einem verdrehten und verkehrt denkenden Geschlecht. Und da kann es ja dann manchmal passieren, dass wir dann plötzlich zu Menschen werden, die sagen, hey, du musst jetzt, ne? Die Christen, die müssen jetzt anders leben. Und ich fand heute Morgen, habe ich einen interessanten Ausdruck gefunden, und der heißt, schrieb der Warren Wiersbe, Menschen mit Aufgaben zu betrauen, ohne sie darauf vorzubereiten, ist, als würde man Nichtschwimmer ohne Schwimmwesten in den Ozean werfen. Menschen mit Aufgaben zu betrauen, ohne sie darauf vorzubereiten, ist, als wenn man einen Nichtschwimmer ohne Schwimmweste in den Ozean wirft und sagt, schwimm mal. Kämpf dich irgendwie durch. Das wird schon werden, jeder Hund landet schwimmen. Und das fand ich sehr treffend für das, was wir heute manchmal erleben. Weil das, was geschieht, auch gesellschaftlich, das macht vielen auch Furcht. Kommt sehr viel Unsicherheit auf. Ja, sollen wir unsere Kinder überhaupt in den Kindergarten bringen, in die Schule noch bringen? Sollen wir dies, sollen wir jenes? Ja, sollen wir. Das sind die gleichen Fragen, die die Menschen damals hatten. Die gleichen Fragen. Und es war ein Ringen. Und es wird immer ein Ringen sein für die Gemeinde Jesu in dieser Welt. Weil Jesus sagt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe in Matthäus Kapitel 10. Und deswegen wird es ein Ringen bleiben. Aber diese wahre Gnade ist, ich möchte euch darauf aufmerksam machen, scheint mir so, dass der Petrus das schreibt dann, dass er da drin steht, dass ihr wirklich auf den schaut, der die Gnade ist. Also Menschen mit Aufgaben zu betreuen, zum Beispiel Jesus-Nachfolge, folg Jesus nach. Wenn du Jesus nachfolgst, dann machst du das alles nicht. Ne? Das ist, kann auch für manche in der sogenannten christlichen Welt oder verchristianisierten Welt, das ist ja auch unser Problem, das wir haben im Denken. Wir denken wirklich, wir sind eine christliche Welt, die gibt es überhaupt nicht. Biblisch gesehen gibt es sie überhaupt nicht. Es gibt kein christliches Deutschland. Es gibt Menschen, die Christen sind, die in einem heidnischen Land leben. Und das Problem ist, was Dietrich Bonhoeffer sagte, das war in Deutschland eben so das Verschleudern der Sakramente. So hat er es genannt. Menschen sind getauft worden, die wurden nie gefragt. Die wurden einfach zu Christen gemacht. Und dann muss man natürlich diese irgendwie auf Trab halten. Und dann kommt die eine Seite, die das kennt, jawohl, wie machen wir das? Jetzt Menschen, die störrisch sind und lahm sind, die müssen wir jetzt ermutigen. Du musst beten, du musst die Bibel lesen, du musst es tun, was Gott sagt. Und die andere Seite ist müde drüber geworden, die sagt, nee, Gott ist so gnädig, ey. Boah, du musst gar nichts tun. Das ist überhaupt nichts. Du musst nur nicht mal was glauben. Das ist tragisch, Leute. Es tut mir so weh, wenn ich das Leben von jungen Menschen sehe, oft in Deutschland, und mit ihnen rede und getauft, konfirmiert oder getauft und gefirmt und glauben nichts, nichts, muss ich jetzt auch noch an Gott glauben. Aber das hat mir keiner gesagt. Doch, doch, da an dem Tag habe ich natürlich schon gesagt, ich will an Gott glauben, aber das sagt ja jeder. Wie sehe ich denn aus, wenn ich das nicht sage? Und was macht man dann damit? Entweder lässt man dann eben das, was die Bibel auch billige Gnade nennt und was der Bonhoeffer auch als billige Gnade, das Verschleudern der Gnade genannt hat. Lasst sie alle laufen, wohin sie möchten, wie sie wollen, konsequenzenlos. Oder dann eben knallhart. Und das kommt mir dann manchmal so vor, eben, wenn man dann so einen jungen Menschen vor sich hat, der sagt, ich würde ja gerne, Heinz, ich würde echt gerne. Und da kam mir das Gespräch mit dieser jungen Frau, die sagte, ich bin in diesen und in jenen Jugendkreis gewesen, Heinz. Und ich habe diesen und jenen christlichen Satz gehört, christlichen Lehrsatz auch. Und ich versuche auch diesen und jenigen Weg irgendwie. Aber es erschien mir so freud- und leblos. Und das wollte ich dann nicht. Es erschien mir so freud- und leblos. Es macht schon Sinn für viele Menschen, auch die Gebote Gottes in der Bibel machen für viele Menschen Sinn in dieser Welt. Und das ist das Spannende, dass sie oftmals für Menschen, die sich Christen nennen, nicht mehr Sinn machen, aber für andere, die sich nicht Christen nennen, die sagen, das macht ja voll Sinn, was da drin steht in eurem dicken Buch. Das macht echt voll Sinn. Ich habe so einen Managementberater getroffen, der sollte für irgendeine Kirche in Deutschland, sollte er so Projekte starten, damit die Kirchen wieder voll werden. Und er sagte, ich war dann dort gewesen bei diesen Leuten und sagte, ihr müsst nur tun und glauben, was in eurem dicken schwarzen Buch drin steht. Und dann sagt er, das wollten die gar nicht. Oh ja, dann habe ich ihnen halt ein paar Systeme und Methoden verkauft. So verdienen wir auch sein Geld. Also dieses Leben dieses Buches, und da möchte letztendlich gar nicht dieses Buches, sondern bewegt sein von dem Gott, der dieses Buch in Auftrag gegeben hat. Er es hat schreiben lassen durch seine Leute und uns ein Vermächtnis mitgegeben hat, wie es manche nennen, ein Liebesbrief Gottes, wie man es auch immer nennt. Für manche ist es ein Satz, sind es Hunderttausende von Worte, die da drin stehen, die mich erdrücken, die mich erschlagen, deswegen schaue ich gar nicht rein. Ich probiere es vielleicht mal eine gewisse Zeit, aber dann lasse ich es wieder. Und dann gehe ich meinen eigenen Weg. Weil es unmöglich ist. Und es stimmt. Ein Mensch wird es deutlich. Deswegen sagt der Apostel Petrus die wahre Gnade. Es ist unmöglich, dem Falschen, das würde ich kaputt machen, erdrücken. Und er schreibt von diesen, wisst ihr, von dieser Gnade, schreibt er in diesem Petrusbrief 12-mal, benutzt er dieses Wort. Und durch Gnade, und das kann man so ein bisschen ausdrücken, dass ein Menschen das plötzlich bewusst wird, es gibt keine andere Belohnung für mich als Gott allein. Das ist das Größte, was es gibt für mein Leben. So hat es Augustinus ausgedrückt, ein alter Kirchenvater, plötzlich das zu erkennen, das ist das Größte, dass ich mit ihm leben darf. Es ist das Größte, dass er mich sein Kind nennt. Und es gibt nichts Größeres. Und es ist das Größte, dass er mir eine ganz neue Heimat schenkt, die so total anders ist als das, was ich hier mir aufbauen könnte. Gucken wir heute Abend noch ein bisschen rein. Und der lebendige Gott spricht es schon im Alten Testament auch zu einem ganz bekannten Mann unserer Geschichte, und das war der Abraham. Und das sagt er in 1. Mose Kapitel 15, Vers 1. Nach diesen Begebenheiten erging das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung. Und Gott spricht, fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Ich bin dein Lohn. Nicht, du musst dir Lohn erwerben, sondern ich bin dein Lohn. Ich bin dein Lohn. Und deswegen hat er auch der Martin Luther motiviert für das, was wir Reformation jetzt nennen, und irgendwie jeder irgendwie feiert. Auch spannend, gell, was man darunter versteht. Martin Luther war der Erste, der Frauen praktisch das erlaubt hat, dass sie lesen und schreiben lernen dürfen. Und das war der erste richtige Revolutionär, der Martin Luther. Und der Martin Luther, das war der, der uns lehrt, dass wir endlich mal gegen die Regierenden dieser Welt auftreten dürfen und reinschreien dürfen, auch dagegen sein dürfen. Spannend, habe ich alles schon gelesen jetzt. Finde ich interessant. Aber was der Kern eigentlich war von ihm, Leute, das war jetzt nicht grundsätzlich nur motiviert, die ganze Welt soll sauberes Trinkwasser haben. Und alle Frösche müssen überleben. Das war es nicht, wir brauchen Chancengleichheit für alle. Das war nicht seine Grundmotivation. Die Grundmotivation für ihn war, dass er nämlich auch nach Lohn fragte im Leben und daran fast verrückt geworden ist. Wie kann ich vor Gott, wenn es Gott wirklich gibt, wie kann ich das? Und das ist die Frage schlechthin. Wenn es diesen Gott wirklich gibt, wie kann ich vor diesem Gott bestehen? Und das ist sehr spannend, selbst Menschen, die sagen, ich stelle mir diese Frage gar nicht, die sagen mir dann plötzlich, haha, Heinz, wenn es Gott geben würde, ich war kein schlechter Mensch. Also es ist schon so, das ist schon, steckt schon im Hinterkopf. Also wenn, also dann wenigstens, dann war ich kein schlechter Mensch. Also ich war nicht so schlecht wie all die anderen. wenn man ein bisschen so nachbohrt. Nicht so, schon natürlich, aber. Und für Martin Luther, den hat es so bewegt, was ein Paulus eben auch bewegt hat und was tatsächlich Menschen bewegt hat, die die Welt tatsächlich verändert haben. Die dann diesen praktischen Pietismus gelebt haben, diese Praxis Pietatis, diese praktische Frömmigkeit, die nicht erstarrt in Orthodoxie, nur in Wahrheiten, in meinen eigenen Wahrheiten, sondern dass die Wahrheit, diese ewige Wahrheit, das ewige Wesen von dem, der sagt, ich bin die Wahrheit, es gibt keine andere Wahrheit als mich, dass dieses Wesen unser Wesen prägt, unser Wesen verändert, dieses Wesen von Jesus. Und nicht meine Wahrheit in die Welt getragen wird, sondern dass Jesus sich selbst durch mich in diese Welt tragen kann, in Wort und in Tat. Und es sagte der Apostel Paulus, was eben den Martin Luther bewegte, Römer 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung. Deswegen schäme ich mich nicht, weil ich das selbst erfahren habe. Das errettet mich. Nicht meine eigene Frömmigkeit. Ich war, würde der Apostel Paulus sagen, wenn er da stand, ich war wie ein Nichtschwimmer, der hineingeworfen wurde in dieses Meer der Beliebigkeiten in dieser Welt, in dieses Meer der Religionen. Und ich habe versucht, irgendwie zu überleben. Ich war wie jemand ohne Rettungsweste. Und deswegen habe ich auch so hart gekämpft. Wisst ihr, Menschen, ich habe Rettungsschwimmer mal eine Ausbildung dafür gemacht. Ich könnte es jetzt nicht mehr machen, wahrscheinlich nicht mehr. Ne? Aller Wahrscheinlichkeit nach nimmer. Schwimmen kann ich noch. Aber wenn man das lernt, wenn man das sieht, wenn ein Mensch ertrinkt, das kann man nicht lernen. Du bist du dabei und schaust du irgendwie raus. Und es ist spannend, wenn man das dann so sieht. Und ich habe mir das so durch den Kopf gehen lassen, wisst ihr, dass Menschen dann plötzlich verkrampfen. Du kämpfst ums Überleben. Da verzerren sich die Gesichter, wenn ein Mensch ums Überleben kämpft. Da kommt Panik auf irgendwann mal. Wahnsinnige Panik. Und in dieser Panik, das ist das Gefährliche dann für einen Rettungsschwimmer, in dieser Panik kann es passieren, dass mich derjenige, den ich eigentlich retten möchte, deswegen ertrinken gar nicht eine geringe Zahl von Rettungsschwimmern, in dieser Panik zerrt mich der noch runter. Und statt dass der retten wollte, der ertrinkt. Das macht diese Panik mit den Menschen. Und kommt eine Erschöpfung irgendwann, wenn die Panik vorbei ist. Und dann kommt der Untergang, wenn niemand da ist. Und der Untergang, der bedeutet ein Tod, wenn keine Rettungsweste da ist. Und so ist so gleicht manchmal das Leben von verchristlichten Menschen. Von verchristlichten Menschen. Die das alles um den Kopf geschmissen bekommen und das auch irgendwie versuchen einzuhalten. Und irgendwann kommt die Erschöpfung. Und irgendwann kommt der Tod. Wenn nicht die Rettungsweste kommt. Und so kam sich der Paulus vor und so kam sich Martin Luther vor. Ich bin tot vor Gott, ich bin erschöpft. Ich habe panische Angst vor diesem Gott. Panische Angst. Weil mir der Geist Gottes die Augen aufmacht und sagt, Mensch, du bist verdorben, du bist verloren, hoffnungslos verloren vor diesem Gott. Du wirst vor ihm stehen, nackt und bloß. Und es treibt dann Menschen zu ganz spannenden Sachen und das erleben wir jetzt mit dem, was wir nennen radikalen Islamismus. Das bringt Menschen dazu, sich in der heidnischen Welt in die Luft zu sprengen. Das bereitet uns Angst. Wir sagen, wir lassen unsere freien Werte, die lassen wir nicht bedrohen. Und doch ist doch gespannt, wie viel Angst dann plötzlich da ist in der Bevölkerung. Das sind dann zu wenig Boller, stehen dann da. Das ist interessant, wie die Medien das dann aufgreifen. Ne? Kann man überhaupt noch auf den Wochenmarkt gehen? Oder in C&A, da sind da zu wenig Boller. Wer weiß, wer da alles reinfährt. Und Also die Boller, die das schützen, dass keiner reinfährt, ne? Falls jemand das Wort nicht versteht. Also ich versuch's mal auf Deutsch. Und da wird es dann so gewürgt. Und es sind Menschen, wisst ihr, das sind Menschen, die wirklich denken, die machen das Richtige. Die wissen es nicht anders, die wissen es nicht anders. Und so war der Paulus auch jemand. Der hat gedacht, ich mache das Richtige. Ich verfolge diese Menschen, die dem angehören, dem Weg da, diese Wahrheit, diese Story, die der Andy da erzählt hat. Warum feiert ihr Sonntag? Was macht ihr da? Ne? Ja, wir denken an die Auferstehung Jesu. Oh, come on, ey. An die Auferstehung Jesu. An einen Weltverbesserer denken wir. Das passt noch rein, okay? Das passt noch rein. An jemanden, der sagt, Brot für die Welt. Das passt auch noch rein. Ist auch nicht schlecht. Das hört sich eigentlich gut an. An jemanden, der sagen würde, wenn ich jetzt noch leben würde, ich würde sagen, Arbeit für alle. Und am besten keinen Tag. Ihr bekommt einfach Lohn, ihr müsst gar nicht arbeiten. Das passt schon eher. Aber an den zu denken, der Weg der Wahrheit und des Lebens ist, der für die Schuld der Welt, das heißt auch für meine Schuld, also das heißt, ich bin nur schuldig vor Gott, ans Kreuz gegangen sein soll und dort einen elendiglichen Tod gestorben ist und angeblich wieder auferstanden sein soll. Pff, wer von euch hat schon mal einen Toten auferstehen sehen? Hat mir auch mal ein Theologe gesagt, als ich bei ihm im Büro saß. Herr Spindler, haben Sie schon mal einen Toten auferstehen sehen? Das war ein sozialer Verbesserer. Ohne ihn hätten wir heute kein Weihnachtsgeld und ohne den Jesus hätten wir heute keine Osterferien. Von daher war das schon mal eine Bombensache. Und durch ihn habe ich eine gesichere Rente. Weil diejenigen, die die soziale Gesetzgebung gemacht haben in Deutschland, es waren auch irgendwie ein bisschen so Phantasten, die sich auch ein bisschen so von diesen christlichen Gedanken gut haben beeinflussen lassen. Aber das war es dann schon. Und der Apostel Paulus sagt, was ein Luther auch eben bewegt hat, es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für die Juden. Und auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte, der wird aus Glauben leben. Aus Glauben am Vertrauen auf diesen einen wahren Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden ist. Der Gerechte, der wird daraus leben. Und das bedeutet dieses, wenn der Petrus sagt, steht in dieser wahren Gnade. Und diese Gnade, die lässt Menschen dann, auch wenn ich das weiß, Gott ist meine einzige Belohnung und es reicht. In ihm habe ich wirklich alles. Und da schauen wir dann rein in diesen Petrusbrief. Deswegen lohnt es sich, das immer wieder durchzulesen. In dir habe ich wirklich alles, Jesus. Das lässt Menschen einen anderen Umgang pflegen mit Ungerechtigkeit. Es lässt Menschen einen anderen Umgang pflegen, auch mit Leid. Und er spricht 16 Mal in diesem Petrusbrief, in diesem ersten Petrusbrief von Leid, auch von ungerecht Leiden. Es lässt Menschen einen anderen Umgang pflegen, indem meine Lebensplanung ist zerstört, meine Biografie, in meinem alltäglichen Leben, wenn Menschen in dieser wahren Gnade leben dürfen. Mit diesen Gedanken sich unterzuordnen, von dem er auch spricht im Petrusbrief. 6 Mal spricht er von Unterordnung. Und er spricht kaum in positiven Sinn davon, er spricht meistens davon, irgendwelchen komischen Pappnasen sich unterzuordnen. Also Jesus-Leute reifen in der Nachfolge. Und Nachfolge wird initiiert, motiviert durch das geistliche Erfassen von Gnade. Und ansonsten bin ich in diesem Ozean der Gesetze. in diesen Ozean der Ziele, in diesen Ozean der Lebensumstände, in diesen Ozean der Herausforderungen des Lebens, in diesen Ozean der Selbstgerechtigkeit, die allermeist Ungerechtigkeit ist. Und Gnade ist ja so ein spannendes Wort. Es ist einfach, tut gut, wenn man weiß, es ist bezahlt. Ich habe jetzt vor kurzem wieder zwei Strafzettel bekommen in Stuttgart. Zweimal kann ich sagen, ich bin jetzt zu wild gefahren. Ne? Ich habe das einfach, wie es ist, wenn du morgens um 1:30 irgendwo durchfährst, ne? Dann dröhnst du auch schon ein bisschen so vor sich hin und dann plötzlich, ho, darfst du wieder aufwachen und ganz vergessen zu lachen. Und es ist spannend, wenn man da drauf so zulebt, auf diesen Strafzettel. Das verfolge ich jetzt ein bisschen mehr, weil es gibt einen Autobahnabschnitt in Deutschland bei Ansbach, da habe ich mal ordentlich bezahlt, da habe ich mal die Polizei sogar überholt, ne? Und war schneller als die Polizei und die war dann aber schneller als ich und hat mich dann rausgezogen, ne? Und es war eine große Sache gewesen. Als der Polizist mir sagte, wir haben 2 Videos von Ihnen, nicht nur einen, ne? Sie sind so berühmt, wir haben 2. Und beim einen sind sie so schnell gefahren, beim anderen eben so schnell. Und wenn ich den einen nehme, dann haben sie den Führerschein weg. Und ich wusste ja nicht, welchen er nimmt. Ich habe ihm auf jeden Fall kein Geld gegeben, um den richtigen zu nehmen. Ne? Das Interessante war, dass ich abends dann in einer Gemeinde war, da musste ich nämlich hin, deswegen war ich auch so schnell unterwegs. Und ist es ja eigentlich widersinnig. Aber ich war dann dort und ein Mann kam auf mich zu und sagte, du Heinz, mir ist so viel Gutes im Leben widerfahren. Ich würde dich daran teilhaben lassen. Dann gibt man einen Umschlag mit Geld und sagt, vielleicht brauchst du es irgendwann mal. Und ich dachte, könnte sein. Und ein paar Wochen später, wie wir drauf, jeden Tag sind wir am Briefkasten und oh nee, wird das Ding jetzt kommen. Ne? Und dann schießt ja alles durch den Kopf, oh, dann fährst du in eine Gemeinde, deine Frau muss dich dann fahren, ne? Und was sagen denn die Leute, wo ist denn dein Führerschein, Heinz? Ganz vergessen, zu Hause liegen gelassen, meine Frau muss mich jetzt fahren, ne? Und solche Dinge. Das schießt dann alles so durch den Kopf und dann bist du am Briefkasten, ziehst den Brief raus, steht eine gewisse Summe drauf, ne? Und steht auch noch ein paar andere Sachen mit drin und du weißt, du liest das Ding, boah, es ist bezahlt, es ist tatsächlich bezahlt. Und es ist gut, wenn man weiß, es ist bezahlt. Und das bedeutet eigentlich dieses Wort Gnade. Es ist gut, wenn ich weiß, es ist bezahlt. Also können wir so übertragen ins Leben. Ne? Wortwörtlich, wenn man es übersetzt, dieses Wort, kann man sagen, das ist ja das Wort Charis. Also es ist eine freiwillige, eine willentliche, eine selbstlose Gabe, die ich bekomme. Zuneigung. Eine willentliche, eine freiwillige, eine selbstlose Zuneigung, die ich bekomme, die ich gar nicht verdient habe. Und der Apostel Paulus spricht in Römer 8, 9, denn zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, spricht Gott. Ich kann gnädig sein, wem ich will. Ich kann mich zuneigen, wem ich möchte. Das ist der Gedanke da drin. Und der, dem ich mich zuneige, der wird staunen. Der wird staunen. Dem die Augen aufgegangen sind, über diese Zuneigung Gottes in Jesus Christus, das Kreuz Christi zu erkennen, als Gottes unüberwindliche Liebe zu mir wie zu meinen Feinden, das ist die größte Klugheit. Zu erkennen, was ist da wirklich geschehen. Und deswegen sagt Jesus auch mal zu diesem Petrus, und deswegen ist der Petrus auch so bewegt, wisst ihr, wenn er das sagt, Mensch, in der wahren Gnade zu stehen. Ich war auch mal einer, würde der Petrus sagen, der für Gott kämpfen wollte, der für Gott sterben wollte, eigentlich vor seinen eigenen Mitjüngern gut dazustehen. Ich kann was, was ihr nicht könnt. Und deswegen habe ich auch den Mund groß aufgemacht. Als Jesus von seiner Kreuzigung sprach und dann kommt das, was wir in Lukas 22 lesen, über die Begegnung mit Jesus und Petrus. Und Jesus sagt zu Petrus: Simon, Simon, siehe. Der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und dann kommt es in ganz Entscheidende. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Jetzt kannst du es gar nicht. Wenn du einst umgekehrt bist, wenn es dir einst aufgeht, Umkehr, Buße, die Augen, wer ich eigentlich wirklich bin, Petrus. Dass die Herzensaugen dir auch aufgehen. Nicht nur der Verstand, der Kopf. Petrus hat ja auch mal gesagt, oh, die anderen sagen, du bist dies und du bist jenes, Jesus. Du bist der Sohn Gottes. Und Jesus sagt zu ihm, Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel hat es dir geoffenbart. Wenn du wirklich von dieser Offenbarung Gottes, was am Kreuz wirklich geschehen ist, für dich, Petrus, und wie wenig du das verdient hast, was da am Kreuz von Golgatha wirklich geschehen ist für dich, Petrus, wenn du davon bewegt bist, dann kannst du in die Welt gehen und du kannst deine Brüder stärken. Nicht mit einem Satz von Regeln, sondern mit dem, schaut hin auf Jesus. Lasst euch verändern von Christus. Es lohnt sich, nur auf ihn zu vertrauen. Das Evangelium ist eine Kraft zur Rettung für diejenigen, die es glauben, Leute. Deswegen werde ich nicht müde, das weiterzusagen, auch in eine gottlose Welt hinein, in eine immer gottloser werdende Welt hinein. Und weil es so bewegend ist, merke ich, dass es mein Leben verändert. Ich habe es nicht verdient. Könnte man Gnade ausdrücken? Ich habe nicht das Gericht, das ich verdiente, bekommen. Und ich bekomme die Segnungen, die ich nicht verdiene. Das Gericht, das ich verdient habe vor Gott, habe ich nicht bekommen. Durch Jesus Christus, Tod am Kreuz von Golgatha. Und das, was ich nicht verdiene, bekomme ich. Die Segnungen durch Jesus Christus, diese Liebe Gottes, diese Freiheit, dieses Es ist bezahlt am Kreuz von Golgatha. Jede Schuld. Jede Schuld. Und das hatte ich ja gestern Abend gesagt. Das war ja das, was auch Luther meinte, als er sagte, ich lasse mir die Beichte von nichts und niemanden und nichts um der Welt willen rauben. Ich will auch nicht so tun, als wäre ich ein toller Mensch, ein klasse Mensch. Ich benötige das, ich benötige es ständig, diese Erinnerung dran. Ich habe es nicht verdient, dieses Leben in Jesu, die Vergebung. Und ich bekomme das, was ich nicht verdient habe. Nämlich seine Liebe, seine Vergebung, seinen Zuspruch. Du bist mein geliebtes Kind. Du bist gerechtfertigt durch mein Blut. Du bist erkauft. Du gehörst mir, dem ewigen Gott, für Zeit und Ewigkeit. Das habe ich dir gegeben. Ich gebe dir eine neue Identität. Wie viele Menschen ringen mit ihrer Identität. Wer bin ich eigentlich in dieser Welt? Und es würde mich nicht wundern, wenn jemand da ist und sagt, genau so geht es mir eigentlich im Augenblick. Ich ringe mit meiner Identität. Wer bin ich eigentlich wirklich? Und Bonhoeffer sagt, wer ich auch immer bin, ich bin geliebt von dir, dein bin ich, oh Gott. Das bewirkt diese Gnade, diese freiwillige, selbstlose Zuneigung Gottes in Jesus Christus. Und ein Mensch, der das Evangelium verstehen darf, glauben darf. Wer kann es schon verstehen? Glauben. Dein bin ich, dein bin ich. Oh Gott, dein, ich bin nicht mein. Und ich bin nicht der Spielball von, nein, ich bin dein. Dein. Und das ist deswegen kam mir dieser Gedanke heute Morgen mit dieser Schwimmweste. Wisst ihr, wenn wir durch den Petrusbrief durchgehen, dann kann es einem vorkommen wie, oh nee, ah, pff, das ist ja nur Rudern. Wie soll ich denn das machen? Wie soll ich lieben? Wie soll ich mich unterordnen? Wie? Das ist oft das, was uns so bewegt dabei, wenn wir es dann lesen. Und dann sage ich, okay, du musst nur dies, du musst nur jenes, du musst nur das. Wie meine junge Frau sagte, Heinz, wie soll ich das aufhören, mit meinem Freund ständig ins Bett zu steigen? Das kann ich nicht. Ich kann das nicht. Und ich war schon Seelsorger hier, Seelsorger dort. Ich habe schon dieses Buch gelesen und ein anderes Buch auch noch dazu. Ich kann nicht. Ich wünschte so sehr, dass ich es könnte. Und mir nichts Besseres einfiel. Und hinterher stellte ich fest, es gibt ja auch nichts Besseres. Aber da dachte ich erst, das war eine ziemlich billige Antwort, die ich der Frau gegeben habe. Beginn einfach mal morgens Jesus zu danken, dass er der Sieger ist. Wenn du wirklich an ihn glaubst, dann beginn ihn einfach zu danken morgens, dass er der Sieger ist. Und sie schrieb mir dann später und sagte, Heinz, es hat funktioniert. Ich habe gar nicht mehr dran gedacht, weil ich dachte, es ist eine billige Antwort. Aber plötzlich in dieser Gnade zu leben, in dieser wahren Gnade. Es ist Sünde, was ich tue. Es ist Sünde, aber ich kann es nicht verändern. Gesellschaftliche Wirklichkeit, schwamm drüber. Und da brechen ja auch schon jetzt die Gemeinden ein in Deutschland. Ja, wenn die Gesellschaft, naja, wir können ja auch nicht immer Nein sagen. Und dann kommt ja gar keiner mehr zu uns. Sagen wir lieber ja und sagen nicht, wir sind noch schneller als die Politiker, wir schreien schon hier, bevor die überhaupt gefragt haben. Nee, es ist Sünde. Es ist Sünde. Und es wurde Menschen auch erst deutlich, wenn der Geist Gottes wirkt. Und jetzt, wie kommt die Veränderung? Jetzt musst du nur, du musst zu uns kommen, du musst nur das tun, was wir dir sagen. Du musst jeden Tag ordentlich Bibel lesen, jeden Tag ordentlich beten und das ist alles, was du musst jetzt. Nee. Jetzt hoffen wir dir, dass dir die Augen aufgehen für die Gnade Gottes und deswegen predigen wir dir das Evangelium in Wort und in Tat, weil wir selber von dieser Gnade so überwältigt sind und so überrascht sind. Dass wir gar nicht anders können. Und es ist nicht schlecht, wenn wir mal wieder sagen, Herr Jesus, lass mich von deiner Gnade überrascht sein. Und am Kreuz von Golgatha ist was ganz was Wunderbares geschehen und das möchte ich uns nicht vorenthalten, dass der Psalmist so ausdrückt im Psalm 85, Vers 11, und drückt es aus, Gnade und Wahrheit sind einander begegnet. Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst am Kreuz von Golgatha. Gnade und Wahrheit. Und es erinnert uns an das Wort in Johannes Kapitel 1, Vers 14. Wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Sünderin, ja, du hast den Tod verdient durch Steinigung. Und wenn ich niemand verurteile, ich verurteile dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Gnade und Wahrheit. Die haben sich geküsst dort. Gerechtigkeit und Friede. Die Gerechtigkeit Gottes fordert den Tod für die Sünde. Die Liebe Gottes ist, die sich selbst gibt, wie es der Johannes schreibt in 1. Johannes 4, 10, darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Also die Gerechtigkeit Gottes, die muss erfüllt werden. Und er hat sie selbst erfüllt. Durch Jesus Christus. Und Menschen, die davon bewegt sind, das sind Menschen, denen der Petrus schrieb, steht in der wahren Gnade Gottes. die ihr wisst, ihr hättet nichts anderes verdient als den ewigen Tod. Und die ihr staunen dürft über dieses Geschenk der Liebe, der Vergebung durch Jesus Christus. Und die ihr plötzlich sagt im Herzen, Mensch, das ist ja gut, das Gesetz Gottes ist ja gut, es ist ja keine Geißel, es ist ja gut. Das führt mich in die Freiheit. Dass ich sagen darf, ich muss dem nicht sklavisch folgen, sondern ich bin gern ein gebundener Sklave an Jesus Christus, an seine Liebe, wie es der Apostel Paulus ausdrückt. Da bin ich gern ein gebundener Sklave. Und von dem, was ich versklavt bin, das prägt ja mein Leben. Und ich bin versklavt, wenn man so übertragen wollte, vielleicht von seiner Gnade. Das prägt mein Leben. Mehr und mehr und mehr. Und deswegen ist es gut, wenn mir aufgeht in die Augen, wisst ihr, wer bin ich eigentlich wirklich vor Gott? Auch in unseren ganzen gesellschaftlichen Diskussionen, die wir jetzt haben. Und mir tut es manchmal so leid. Ich bekomme Sachen zugesandt, auch von guten Bewegungen, sehr guten Bewegungen. Die treffen sich wieder, um wieder einen Abend zu haben und wieder darüber zu reden und wieder. Und ich vermisse oft in diesen E-Mails, und wenn ich das sage, kommt mir gerade, ich soll es auch mal schreiben. Nicht so eine Rundmail, sondern den betreffenden Personen. Ich vermisse oft in diesen E-Mails, wir müssen uns mal treffen, um für diesen Staat zu beten. Das wäre mal was. Wir müssen uns mal treffen, für diese Menschen zu beten, die die Gnade Gottes offensichtlich nicht kennengelernt haben. Für die müssten wir echt mal beten. Das wäre doch mal was. Und Gott zutrauen, dass er das mit ihnen tut, was er mit uns auch gemacht hat. Uns die Augen auftut. Uns Jesus vor die Augen malt. Den Wert von seinem Blut. Die Wahrheit von Jesus. Und die tiefe Sehnsucht ins Herz legt, niemand anderen dienen zu wollen als Jesus allein. Und auf diesen Weg der Nachfolge uns begeben. Gewirkt durch den Geist Gottes. Motiviert und initiiert von der Gnade. Nicht von der Gerechtigkeit, wie die auch immer heißen mag, sondern weil wir gerecht gesprochen sind durch das Blut von Jesus. Deswegen wäre es eine gute Sache, in den Nachmittag auf uns zu gehen und zu sagen, Herr Jesus, wer bin ich eigentlich wirklich vor dir? Wer bin ich wirklich vor dir? Und Jesus, mach mir die Augen wieder groß, groß über deine Gnade. Und das ist die Schwimmweste, die Rettungsweste, mit der man dann einsteigen kann in so einen Brief, in den Petrusbrief, von der Gnade verändert. Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir, dass du ans Kreuz von Golgatha gegangen bist, das Sündlose für die Sünder. Um denen Errettung zu erwirken, denen, die es glauben. Um denen ins Herz diese Gnade Gottes zu legen, diese unbegreifliche Gnade Gottes, dass der ewige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erden, sich aufgemacht hat, Mensch geworden ist, vom Licht, aus dem Licht herausgetreten ist in diese Finsternis, in dieser Welt, um Menschen Vergebung zu schenken, Menschen Leben zu schenken, Menschen Vertrauen zu schenken auf diesen einen wahren Gott, Menschen ihre Selbstgerechtigkeit abzunehmen am Kreuz von Golgatha, Menschen ihre wahnsinnigen Schulden abzunehmen am Kreuz von Golgatha, Menschen ihre Plagen irgendwie ein gerechtes Leben leben zu können abzunehmen und in Jesus Christus, im Blut von Jesu, uns frei zu kaufen von der Schuld, uns frei zu kaufen von der Fremde, von der Feindschaft, die wir Menschen gegen dich haben. Und aus Menschen, die Feinde waren, Kinder Gottes werden zu lassen. Geprägt vom Charakteristik, von unserem himmlischen Vater durch Jesus Christus. Geprägt nicht von irgendwelchen Wirklichkeiten, sondern geprägt von deiner Wahrheit, Jesus, die du selbst bist. Geprägt nicht von irgendeiner Vorstellung von Leben, sondern von dir selbst, der du sagst, ich bin das Leben. Geprägt von dieser tiefen, tiefen Überzeugtheit, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Dass ich einen himmlischen Vater habe, eine himmlische Heimat, eine himmlische Berufung. Und dass du uns prägst in diese Welt, die es so bitter nötig hat, diese Botschaft, das sein zu lassen, wozu du uns berufen hast, Salz und Licht, geprägt von deiner Gnade. Amen.